D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Gesunde Chemie herzustellen ist die Aufgabe von Peter Seeberger und seinen Mitarbeitern am Max-Planck-Institut in Potsdam. Dort ist jetzt ein großer Durchbruch bei der Bekämpfung der Malaria gelungen, über den wir den Forscher heute im Hörsaal berichten lassen. Wir setzen damit unsere Reihe Forscherfragen mit unserer Kooperationspartnerin der Körber-Stiftung in Hamburg fort. Das Zauberwort diesmal lautet Artemisinin. Pharmakonzerne konnten diesen Wirkstoff bisher nur aus Pflanzen gewinnen, doch nun lässt er sich auch synthetisch herstellen. Es kommt einer Revolution in der angewandten Chemie gleich, was Seeberger und sein Team da geschafft haben. Man verspricht sich nun große Rettungsmaßnahmen für die derzeit mehr als 200 Millionen an Malaria erkrankten Menschen. Der Hauptgrund besteht darin, dass die Medikamente, die es zurzeit auf dem Markt gibt, zu teuer sind. Peter Seeberger hat an der Universität Erlangen-Nürnberg Chemie studiert und an der University of Colorado promoviert. Danach war er Assistant Professor und lehrte bis 2008 an der ETH Zürich. Seit 2009 ist er Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam und Professor für organische Chemie an der Freien Universität Berlin. Auch gehört er zu den Gründungsmitgliedern der Stiftung Hoffnung für Afrika, die sich um eine verbesserte Gesundheitsvorsorge bemüht. Seeberger wurde 2007 mit dem Körberpreis für die europäische Wissenschaft ausgezeichnet. In dem folgenden Gespräch fragt der Chefredakteur der Zeitschrift Geo, Martin Meister, Peter Seeberger nach seiner Arbeit als Forscher und nach der über Artemisinin. Einige der Fragen konnten vom Publikum vorab eingereicht werden und tauchen nun in unserem Hörsaal wieder auf.
Es war eine hochgeheime Kommandosache mit einem schlicht verschlüsselten Namen. Projekt 523, ausgerufen am 23.05. des Jahres 1967 von der chinesischen Regierung. Der Auftrag hieß unverzüglich ein schnell wirkendes Medikament gegen Malaria ohne Resistenzen und Nebenwirkungen zu finden. Er brachte mehr als 500 Wissenschaftler der Volksrepublik zusammen. Es galt, den kommunistischen Brüdern im Vietnamkrieg zu helfen, dem Vietcong, der im Dschungel Indochinas mehr Soldaten durch Malaria einbüßte als durch Feindberührung mit den Amerikanern. Nicht weniger als 40.000 Wirkstoffe probierten die Gelehrten aus, ohne jeden Erfolg. Da wurde die Herausforderung 1969 an die Akademie für traditionelle chinesische Medizin in Peking weitergereicht und landete bei der Forscherin Tu Yuyu. Die überprüfte hunderte Rezepte aus Chinas alter Hausapotheke. Erst nach 3 Jahren stieß sie auf den entscheidenden Hinweis. Er betraf das Kraut Qinghao, zu Deutsch Beifuß, und wissenschaftlich Artemisia. Der Hinweis lautete, weiche eine Handvoll Qinghao in 2 Liter Wasser ein, presse den Sud aus und trinke ihn ganz. Aufgezeichnet im Handbuch für Notfallbehandlungen des Alchemisten Gehong aus dem Jahr 340 nach Christus. Und später übernommen als Rezeptur gegen das Auftreten von Schüttelfrost und Fieber, die Symptome der Malaria tropica. Wie die Geschichte weitergeht, meine Damen und Herren, das werde ich mit Peter Seeberger besprechen. Zunächst aber heiße ich ihn sehr herzlich willkommen, ihn und Sie, die Gäste hier im Saal. Ich begrüße Sie zu der Veranstaltung Forscherfragen im Körperforum. Nun, bevor ich zu meinem Konzept komme, greife ich natürlich diese Frage hier auf. Chemiker, Anomaler, Exzentriker, so das Stichwort habe ich mir gemerkt. Wieso haben Sie in jungen Jahren das werden wollen?
Es wäre viele Möglichkeiten jetzt gegeben. Ich habe auch neben Chemie noch Wirtschaft studiert, einige Semester, aber ich dachte mir, es wäre eigentlich ganz gut, eine naturwissenschaftliche Grundlage zu haben, auf der ich später meine eigenen Firmen basieren könnte. Und das hat sich am Schluss auch als möglich herausgestellt. Ich habe auch gesehen, dass in der Chemie eine wahnsinnige Breite war. Obwohl damals in den 80er Jahren, ich habe angefangen zu studieren 1987, der Ruf der Chemie also ganz am Boden war. Aber dennoch dachte ich, man kann wirklich Neues anfangen und man kann möglicherweise sehr, sehr interessante Felder bearbeiten. Und ich dachte, falls nichts wird, kann immer noch was anderes tun nachher. Und glücklicherweise kam es nicht mehr so weit.
Das sind ja sehr zielführende Überlegungen. Sie wollten Ihre eigene Firma haben und darum haben Sie Chemie studiert.
Ich muss auch sagen, ich habe also nie fertig studiert. Ich habe nur 6 Semester studiert und habe also keinen Abschluss.
Ach, das ist ja höchst erstaunlich. Großartig, das geht also auch.
Ja, das geht auch.
Sind Direktor am Max-Planck-Institut gegenwärtig und was Sie noch alles an Stationen hatten, Sie können ja alles werden, auch ohne Abschluss. Fantastisch. Das hatten wir hier als Auftakt noch nie. Ich habe ja noch eine, wenn man so will, Außenseiterin bereits erwähnt, Tu Youyou, diese chinesische Forscherin. Sie ist heute 81 Jahre alt, hat viele Preise bekommen. Sind Sie der mal begegnet?
Nein, noch nie. Ich muss auch dazu sagen, dass viele Leute gesagt haben, dass es eigentlich unfair ist, eine Person rauszustellen. Mhm. Denn in China war das ein riesiger Aufwand, das waren riesige Teams, die daran gearbeitet haben. Und Tu Youyou war diejenige, die dann das Mittel gefunden hat mit ihrem Team. Aber man darf sich es immer nur so vorstellen, dass es jeweils eine Führungsperson gibt und ein ganz großes Team, das dahinter steht. Das ist auch bei mir nicht anders. Unser Department am Max-Planck-Institut sind 70. Aber wir müssen uns so sehen als jemand, der vielleicht einen Supertanker führt. Wir können die große Richtung vorgeben. Das Wichtigste für uns sind unsere Mitarbeiter, die die Experimente machen, die ihre Kreativität auch mit einbringen. Idealerweise die Chefs natürlich auch. Aber ich denke, auch bei der Tu Youyou war es dabei, ging es ums Team. Und das Team hat es geschafft, dieses Molekül zu finden.
Ja, und die haben nicht nur diese Literaturstelle gefunden, sondern auch das Molekül isoliert, genau. Das Artemisinin. Und es auch getestet, 1973 habe ich gelesen, an 3000 Malarienkranken und die waren dann in klinischen Versuchen völlig geheilt. Es schien also ein wirklich wirksames Mittel gefunden zu sein. Aber warum überhaupt diese heiße Suche nach dem neuen Wunderstoff? Es gab und gibt doch weitere Mittel gegen Malaria. Warum also diese Fokussierung auf Artemisinin?
Das Artemisinin kam, Sie haben es gesagt, wegen dem Vietnamkrieg. Wurde es gefunden. Es gab ein riesen Ungleichgewicht zwischen Amerikanern auf der einen Seite, den Chinesen und Nordvietnamesen auf der anderen Seite. Das war die Triebkraft dafür. Mhm. Aber ohne Artemisinin heute hätten wir ein riesiges Problem. Das ist das einzige Mittel, das fast noch flächendeckend funktioniert. Es gibt eine kleine Gegend in Kambodscha, wo es nicht mehr so gut funktioniert, Resistenzen auftreten. Mhm. Aber fast alle anderen bekannten Mittel gegen Malaria sind heute unwirksam, weil der Erreger dagegen resistent wurde. Und deswegen ist Artemisinin also wirklich extrem wichtig. Wir gehen davon aus, dass in circa 10 Jahren auch hier große Resistenzen einsetzen werden. Wir brauchen die nächste Generation dieser Mittel. Das heißt, also die neuen TUUs müssen schon schauen, neue Mittel zu finden, um dann in 10 Jahren, wenn das Artemisinin nicht mehr funktioniert, hoffentlich wieder was an der Hand zu haben, um die Leute zu retten.
Also als ich noch nicht Chefredakteur war, da durfte ich noch auf Recherchereisen nach Afrika, da habe ich immer Chloroquin geschluckt. Das ist jetzt also offenbar vorbei.
Sie können es heute auch noch schlucken, das würde noch nichts helfen. Mhm. Und nicht nur an Chloroquin, auch bei vielen anderen Mitteln ist einfach die Resistenzen sehr stark geworden.
Dass Pflanzen der Gattung Artemisia Heilkräfte besitzen, das wusste man ja nicht nur im Alten Osten, sondern auch in der Antike hier im Westen bei uns. Schließlich hat die Pflanze bei uns ja ihren Namen von Artemis, der Göttin der Jagd und im Römischen dann Diana. Und dieser Jagdgöttin wurden auch Heilkünste zugeschrieben. Interessanterweise gerade die keusche Diana hatte den Nebenberuf der Geburtshelferin und da in dem Zusammenhang spielte das Kraut Artemisia eine Rolle. Und gestern bin ich im Lauenburgischen unterwegs gewesen, habe mich gefragt, finde ich vielleicht noch dieses Kraut, diesen Beifuß Artemisia, und siehe da, ich habe ihn gefunden und hier auch mitgebracht, schön konserviert. Allerdings hat er, Sie sehen, es ist ein bisschen hinfällig, dieses Kraut. Die Blätter werden schon ein bisschen müde. Ich hatte aber Glück, denn als ich hier zum Haupteingang der Körperstiftung hereinkam, bin ich über diese Verkehrsinsel gegangen, um die alle Autos herumfahren. Und da wuchs dieses Kraut. Das ist wiederum Artemisia. Ich kann jetzt hier nicht die botanische Feinbestimmung vornehmen. Ich nehme an, es ist die Gattung. Aber ob es nun Artemisia, unser Artemisia ist, oder das chinesische, das Artemisia annua, das einjährige Artemisia, das kann ich so nicht sagen. Könnte sein, dass hier im Hafen das sogar eingeschleppt worden ist. Jetzt haben wir es also direkt vor uns. Das hier ist unser Artemisia. Das kommt aus Lauenburg. Das ist fern des Hafens. Ist da jetzt der Wirkstoff auch drin in unserem Beifuß?
Ja, also wir könnten theoretisch aus dem Beifuß in Deutschland auch Artemisinin gewinnen. Man muss dazu sagen, in China ist Artemisinin-Gehalt ungefähr 0,4% des trockenen Blättergewichtes. Mhm. Das heißt also, wenn Sie die lebende Pflanze haben, wäre es etwas weniger. Das heißt, es sind eigentlich ganz geringe Mengen, die da drin sind. Und deswegen geht es eben darum, große Mengen des Beifußes anzubauen. Es gibt inzwischen jetzt gezüchtete Pflanzen mit besserem Saatgut, die haben bis zu 1% Artemisinin. Aber selbst in den besten Pflanzen werfen sie 99% der Pflanze weg und 1% wird als Wirkstoff eingesetzt.
Und ist es richtig, man nimmt vor allem die Blüten dafür?
Ich bin jetzt kein Experte. Ich denke, die Blätter, man kann auch die Stängel zum Teil nehmen, aber große Teile davon werden weggeworfen. Es ist eben ganz, ganz wichtig, wann man die Pflanze, ich würde schon fast sagen, opfert, ja, wenn man die Pflanze als extrahiert. Das ist ja innerhalb weniger Tage der Blüte. Und deswegen ist zum Beispiel Afrika, wo die Sachen auch angebaut werden, wo die Leute nicht so Experten sind, werden die zum Teil mit SMS informiert, wann zu ernten ist. Denn der Gehalt an Artemisinin steigt fast linear an, dann bricht er irgendwann ab und es geht dann ganz rapide nach unten und diese Wirkstoffe wird abgebaut. Das heißt, der Erntezeitpunkt ist ganz wichtig.
Würden Sie so eine SMS hier auch in die Körperstiftung sitzen? Die sitzen ja auf einer Goldgrube, habe ich gesehen.
Ja, ich weiß.
Also Extraktionsmöglichkeiten hätten wir da. Sie lassen sie einfach da und dann kommen wir ins Geschäft. Eine weitere Möglichkeit. Ja, kennen Sie die Firma Chongqing Holai in China?
Nein.
Das ist eine Firma, die auf Feldern Artemisinin im großen Maßstab anbaut, mit einer Niederlassung in Kalifornien inzwischen. Holai Pharmaceuticals Company in Kalifornien. Und die machen offenbar mit der Extraktion dieses Wirkstoffs.
Schau gerade Mitarbeiter an, ob wir von dort was gekauft haben. Ich glaube, von denen haben wir auch nichts gekauft, oder? Nee, alles klar, gut.
Ja, es ist in den Wulingbergen, es wird gesagt, dass dort der Artemisinin-Gehalt noch besonders hoch ist. Ja, es gibt eine Schülerfrage, die zielt darauf, ob man das auch bei uns anbauen könnte, Artemisinin, Artemisia. Womöglich gar in Gewächshäusern bräuchte man die dazu?
Nicht unbedingt. Es kommt so darauf an, wann Sie anfangen, die anzupflanzen. Sie könnten zum Beispiel im Herbst jetzt beginnen mit der Aussaat im Gewächshaus, das im Frühjahr rausnehmen und dann im Sommer über bei uns bis zur Blüte bringen und dann ernten. Es gibt in Magdeburg, in den Elbauen, ganze Gebiete, wo Artemisia annua vorkommt heute. Das wurde eingeschleppt und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. Da kam Getreide aus Russland und in den Steppen Russlands und Chinas kommt eben dieser spezielle einige Beifuß sehr häufig vor. Und nach dem Einschleppen ist er jetzt auch in Deutschland heimisch geworden. Wir haben jetzt, das ist kein Blödsinn, wir haben uns tatsächlich Gedanken gemacht, ob man nicht auch in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, die Sachen anbauen könnte. Denn mit dem Instrument, das wir entwickelt haben, könnten wir eben die Extraktion stark verbessern und damit sehr viel höhere Prozentzahlen erreichen. Könnte unter Umständen ein gutes Geschäft sein, aber man muss dazu sagen, der Arbeitsaufwand, der hier reingeht, der ist in China natürlich viel einfacher zu bewältigen. Wenn Sie sagen, in China gibt es eine Firma, es gibt 70% des Weltbedarfs, wird in China gedeckt. Es gibt ganz, ganz viele Firmen, 70% China, 20% Vietnam und 10% Südamerika und Afrika.
Gut, dann muss ich das präzisieren, das ist die Firma, die wir zufällig haben fotografieren können. In diesen Bergen, Wulingbergen, da war es wahrscheinlich besonders schön für unseren Fotografen. Verlassen wir mal das Medikament und gehen wir zur Krankheit. Die Krankheit wird ja ausgelöst durch einen Erreger und der wiederum wird übertragen durch einen Vektor und das ist die Mücke. Oder sagen wir besser, das sind verschiedene Mücken und es gibt ja auch verschiedene Malariaarten. Vielleicht erläutern Sie uns ein bisschen die Zusammenhänge.
Es gibt 4 verschiedene Arten der Malaria. Die wichtigste Art der Malaria ist übertragen vom Plasmodium falciparum. Also Erreger Plasmodium falciparum ist der tödlichste Erreger, das ist der typischerweise in Afrika die meisten Menschen befällt. Es gibt 3 andere Arten. Ich weiß, wie weit wir jetzt einsteigen wollen. Plasmodium vivax Südamerika zum Beispiel kann auch tödlich sein. Plasmodium falciparum ist der wichtigste Erreger. Das ist ein Parasit. Der Parasit wird übertragen von einer Fliege. Der Anopheles-Fliege braucht Feuchtgebiete, wo diese Mücken sein können. Es braucht eine gewisse Temperatur. Die Temperatur muss über mindestens 2 Wochen oder länger Bestand haben. Und dann wird eben ein Teil dieses Wehrgangs des Parasiten im Menschen ausgeführt. Das heißt, die Fliege sticht den Menschen. Dabei wird ein Stadium des Parasiten übertragen. Es geht ins Blut. Vom Blut geht es in die Leber. Der Parasit multipliziert sich dann 20.000 Mal. in der Leber und wird dann ausgeschüttet in den Blutstrom. Und im Blutstrom dringt er dann in die roten Blutkörperchen ein. Das ist eine andere Form des Parasiten, der verändert sich da jeweils. Dann kommt es eben zum Platzen der roten Blutkörperchen. Es kommt zu diesen Fieberschüben und Schüttelfrost, was ja symptomatisch ist, Sie haben es angesprochen, auch in China beschrieben. Und dann kommt es irgendwann zu einem sogenannten sexuellen Stadium des Parasiten. Dann geht es zurück in die Fliege. Auch in der Fliege heftet sich der Parasit dann irgendwann im Darm ein, dieser Fliege. Und dann geht es wieder zurück in den Menschen. Das ist also ein extrem komplizierter Mechanismus. Der Parasit hat diese verschiedenen Stadien. Und das ist auch der Grund, dass es so wahnsinnig schwierig ist, diesen Parasiten zu töten.
Und immer noch sterben viele, viele tausende Menschen an der Malaria. Was sind die aktuellen Zahlen?
Das weiß ich nicht, das weiß eigentlich niemand. Also es wurde immer gesagt, es sind 650.000 Menschen, hauptsächlich Kinder unter 5 Jahren, in endemischen Gebieten. Man hat dann gesagt im Lancet dieses Jahr, diese Zahlen sind falsch, die sind mindestens doppelt so hoch, also 1,3 Millionen. Weiß niemand, ich würde sagen, irgendwo zwischen 800.000 und 1,2 Millionen, vielleicht so hoch wie 1,5 Millionen. Muss dazu sagen, oftmals wird das nicht bestimmt. Wenn ein Kind in Indien stirbt an Fieber, ist es oftmals unklar, war es jetzt eine Grippe oder war es Malaria. Man bestimmt das typischerweise dann nicht. Mhm. Und deswegen sind die Zahlen ungenau.
Ja. Übertragen wird der Erreger durch Mücken. Es gibt verschiedenste Arten. Darum ist es auch besonders schwierig, durch Impfung, durch Prophylaxe diesen Mücken letztlich oder auch dem Erreger beizukommen, weil es also gestalten- und variantenreich ist. Wir werden das Thema Prophylaxe, Impfung später nochmal berühren, kehren zurück zum Medikament, zum Therapeutikum, das man also einsetzt, wenn jemand Malaria erleidet. Und bevor wir dort aber uns etwas tiefer mit unserer Versuchsapparatur hineinbegeben in das Thema, möchte ich kurz einen Exkurs machen dorthin, wo Sie augenblicklich arbeiten. Ihr Max-Planck-Institut hat den Namen MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung. Worauf zielt dieser Begriff und inwiefern kann man damit Ihr Arbeitsgebiet in Verbindung bringen?
Ja, es ist eine lose Verbindung, sage ich mal. Also Kolloide sind kleine Teilchen, nicht Nanometer, aber etwas größer, lose gebunden, nicht immer durch chemische Bindungen und in Grenzflächen, die Fläche zwischen zum Beispiel Zelloberfläche und Umgebung. Und da passe ich auch ganz gut rein, denn wir arbeiten an Zuckern hauptsächlich, an sogenannten Glykanen. Und diese Glykane umgeben uns. Und zwar nicht nur in Form von Pflanzen und Bäumen. Der größte Teil dieser Pflanze hier sind komplexe Zucker, die Strukturen aufbauen. Aber die Zucker umgeben uns, weil die auch Signale übertragen. Zum Beispiel, für jeden von uns war das ganz wichtig, wenn ein Spermium mit einer Eizelle zusammenkommt, dann ist es ein Zucker auf der Oberfläche, der mit einem Eiweiß zusammenkommt. Und das ist meine eigentliche Forschung bei mir im Department, handelt von diesen Zuckern. Und deswegen passe ich ganz gut dahin. Die ehrliche Antwort auf Ihre Frage ist eine ganz andere. Die Max-Planck-Gesellschaft hat mich eigentlich berufen, das Institut für medizinische Forschung in Heidelberg zu leiten. Das war für mich aber nicht so attraktiv, aus verschiedenen Gründen. Ich habe dann diesen Ruf abgelehnt und haben gesagt, sie möchten mich trotzdem berufen. Ich muss dazu sagen, meine Frau ist Professorin an der FU Berlin gewesen. Ich war in Zürich, wir sind gependelt und die hat einen Ruf in die Schweiz gehabt. Und gesagt, entweder ihr macht was in Berlin oder ansonsten komme ich eben nicht. Und da haben sie gesagt, na gut, wir bauen ein Gebäude für Sie, Herr Seeberger. Sie können Ihre Mitarbeiter alle hierher bringen und Sie können was Neues aufbauen. Und ich war damals 41, dachte ich, das klingt eigentlich ganz gut. Dann gehen wir nach Berlin und machen es da. Deswegen bin ich jetzt an dem Institut.
Das wird ja immer besser. Sie brauchen gar nicht zu Ende zu studieren. Sie können die Max-Planck-Gesellschaft bitte schön erpressen. Das kann auch nicht jeder. Also ich glaube, ich muss nach diesem öffentlichen Gespräch nochmal mich insgeheim mit Ihnen unterhalten, zu sehen, wie ich weiter vorankommen kann. Ja, Sie haben also das Max-Planck-Institut. Sie sind dort Direktor, einer von mehreren Direktoren für Ihr Gebiet. Wie viele junge Leute arbeiten da so? Doktoranden, Postdoktoranden?
Bei uns sind es insgesamt 70 Mitarbeiter. Das teilt sich in 7 Arbeitsgruppen auf. Das heißt, es sind Arbeitsgruppenleiter, die zu uns kommen. Die bleiben typischerweise 5 bis maximal 7 Jahre bei uns. Das Ziel danach ist dann, eigene Professuren zu haben. Das heißt aber auch für mich, dass ich nicht überall meinen Namen draufschreiben kann, sondern dass die eben ihre eigene Forschung machen können. Das sind bei uns Immunologen, das sind Polymerchemiker, das sind Leute verschiedenster Couleur, die wir ranbringen. Und ich sehe eigentlich meine Hauptaufgabe hauptsächlich daran, die besten Leute zu uns zu bringen. Diese Abteilung von 70 Leuten hat einen Ausländeranteil von circa 60%. Das ist jetzt nicht wichtig, aber ich denke, ich würde es mit dem Sport vergleichen. Uns geht es darum, dass wir die besten Spielerinnen und Spieler auf den Platz bringen. Und wo die herkommen, ist sekundär. Dazu, denke ich, braucht man gute Forschung. Man braucht ein interessantes Umfeld. Und man braucht auch eine interessante Stadt. Und ich denke, mit Berlin Haben wir das eigentlich in Potsdam? Die Forschung, gut, das lassen wir Ihnen überlassen, wie Sie das einschätzen. Aber ich denke auch, das Klima bei uns stimmt eigentlich. Und deswegen sind wir froh, dass wir Leute nicht nur aus Asien, Indien, China haben, sondern wirklich aus Amerika, aus Kanada, aus Israel, von überall her. Und es geht wirklich primär darum, nicht wo die Leute herkommen oder wie die aussehen. Es geht darum, dass gute Forschung gemacht wird. Und wir würden natürlich auch idealerweise Leute bei uns behalten. Wir sind sehr stolz. Es sind gerade 2 Firmen gegründet worden in den letzten beiden Wochen bei uns aus der Abteilung heraus. Und die eine Firma wird von einem Chief Scientific Officer, also dem Hauptverantwortlichen, geleitet. Das ist ein Inder, der in den USA promoviert und wird jetzt mal in Deutschland diese Firma machen. Mhm. Spricht auch kein Deutsch, aber das macht nichts, das können andere. Und der wird es jetzt vorantragen. Und ich denke, das ist eigentlich die Idee, die wir haben, dass wir am Schluss nicht nur tolle Grundlagenforschung machen, sondern dass aus dieser Grundlagenforschung irgendwann auch mal Anwendung kommt und mit dieser Anwendung wieder Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist der Zusammenhang, wo wir Ihnen danken müssen, denn als Steuerzahler wird Ihr Geld eingesetzt für die Max-Planck-Gesellschaft. Wir haben 1,4 Milliarden Budget, nicht bei mir im Institut, aber insgesamt als Gesellschaft. Und oftmals wird vergessen, dass diese Investition in vieler Weise wieder in die Gesellschaft zurückfließt. Und das sehen wir auch ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir nicht nur tolle Forschung machen, das muss sowieso sein, aber dass irgendwann aus dieser Forschung auch mehr was zurückkommt in die Gesellschaft. Das ist ein Anliegen.
Sie haben gerade gesagt, Sie müssen nicht Ihren Namen überall mit draufsetzen. Auf eine Arbeit haben Sie aber Ihren Namen mit draufgesetzt. Da dreht es sich um die Durchflusssynthese von Artemisinin. Jetzt nähern wir uns also allmählich diesem experimentellen Teil unseres Abends. Diese Arbeit ist in diesem Jahr veröffentlicht worden und sie hat einen Co-Autor, nämlich einen der erwähnten Postdocs, ein Kanadier, François Levesque. Und es dreht sich um den Bereich der Mikroreaktoren, eines ihrer Arbeitsgebiete. So ein Mikroreaktor, den haben wir da drüben aufgebaut. Bevor wir nun also den näher besichtigen, möchte ich mit Ihnen über dieses Wort Durchflusssynthese sprechen. Sie stellen Artemisinin her, aber Sie setzen nicht bei den Grundbausteinen an, sondern Sie machen sich die Natur zunutze. In welcher Weise?
Gut, ich denke, wir sollten vielleicht 2 Sachen beleuchten. Das eine ist die Durchflusssynthese, das zweite ist die Natur.
Können wir das zweite als erstes nehmen? Und das
in diesem speziellen Fall nehmen wir die Natur. Wir machen eine Synthese ausgehend von einem Nebenprodukt. In der Pflanze kommt eben nicht nur dieses Artemisinin vor, sehr komplexes Molekül, sondern auch einfache Moleküle. Zum Beispiel die sogenannte Dehydroartemisinsäure, ganz schlimmes Wort. Das sind einfach 2 Ringe und das eigentliche Molekül sind 4 Ringe, so ein riesiger Ball. Das heißt, wir müssen von diesem Molekül zum Endmolekül kommen. Dieses Molekül nehmen wir deswegen, weil es in zehnfacher Menge in der Pflanze vorkommt. Das heißt, für jedes Gramm, was ich Artemisinin daraus bekomme, bekomme ich 10 Gramm dieses Nebenproduktes. Das Nebenprodukt ist völlig sinnlos bisher, wird weggeschmissen in großen Mengen. Also in Madagaskar leiten die das tonnenweise als Gülle irgendwo weg oder es wird verbrannt, anderweitig mit einem ganz anderen Müll. Und wir haben uns gedacht, vielleicht könnten wir diesen Müll nehmen und ihn umwandeln in ein brauchbares Produkt. Hat nämlich den Vorteil, dass wenn wir es nicht alles komplett chemisch machen, wir erstmal von einem guten Material ausgehen können, aber auch die Bauern, die es momentan anpflanzen, weiterhin ihre Arbeit haben. Das heißt, wir können das Artemisinin rausmachen und aus dem Müll nehmen wir unser Ausgangsmaterial und wandeln dieses Ausgangsmaterial zu mehr Artemisinin um. Was wir Ihnen gleich zeigen werden, ist die Möglichkeit, dass wir jetzt pro Hektar Anbaufläche bis zu 5 oder 6 Mal mehr Artemisinin rausbekommen. Das heißt, aus der gleichen Anbaufläche wird mehr Artemisinin erzeugt. Und ich muss dazu sagen, es gibt momentan viel zu wenig Artemisinin auf der Welt. Und deswegen sind die Medikamente viel zu teuer. Deswegen ist da auch wirklich eine Not am Mann. Wenn es zu viel gäbe, wäre es ja völliger Schwachsinn, da würden wir den Bauern die Arbeit wegnehmen. Aber nein, hier ist eine wirkliche Not da. Es ist viel, viel zu teuer, Faktor 10 zu teuer. Wenn wir 5-mal mehr machen, wird auch der Preis endlich gedrückt.
Artemisinin ist ja besonders interessant, seine Eigenschaft, ein Peroxid zu sein. Das wollte ich jetzt mit Ihnen besprechen. Nicht, dass ich davon viel verstünde, aber ich habe viel darüber gelesen. Peroxide sind ja in der Alltagschemie bedeutsam, besonders wegen ihrer Bleichwirkung in Waschmitteln, habe ich gelesen. Richtig so? Und was gibt es noch? Wo sind Peroxide noch
drin? Also ist jetzt nicht mehr so populär, wenn Sie blondieren würden. H2O2, Wasserstoffperoxid, na, das ist ein Peroxid. Das sind 2 Sauerstoffe, die sind miteinander verbunden. Dann gibt es noch 2 so kleine Wasserstoffatome auf jeder Seite. Das Wasserstoffperoxid, na, das einfachste Peroxid. Dieses sogenannte Endoperoxid, da muss ich vorstellen, das ist ein ganz komplexes Kohlenstoffmolekül und da hängen 2 Sauerstoffe nebeneinander. Die ist natürlich hochgespannt, das ist ein hochreaktives Molekül, ist stabil, aber wenn das in einem richtigen biologischen Medium auftaucht, kann das eben attackieren und töten, in dem Fall den Parasiten, ist aber chemisch sauschwer herzustellen. Und wenn wir jetzt zur Durchflusssynthese kommen, da muss ich dazu sagen, es war nicht so, dass ich jetzt irgendwann zu Hause gesessen bin und habe gesagt, ich möchte auch ganz gerne Artemisinin synthetisieren. Nee, darum ging es ja nicht. Was wir eigentlich machen wollten, war ja viel langweiliger. Ich wollte einfach ein Elektron umdrehen. Jetzt sagen sie, oh Gott, ist schon spät, vielleicht doch mal langsam noch Zeit nach Hause zu gehen. Nee, wir sind nicht komplett verrückt. Ne? Normalerweise im Triplet-Sauerstoff, was wir einatmen, das sind die Elektronen...
Triplet-Sauerstoff, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Das weiß nicht jeder.
Sind die Elektronen so nebeneinander, nach den verschiedenen Regeln, so ein. Und was wir machen wollen, wir wollen die so aufstellen. Das heißt, wir wollen einfach ein Elektron umdrehen. Warum? Das ist der sogenannte Singlet-Sauerstoff, der ist sehr, sehr Singlet-Sauerstoff, sehr reaktiv. Und es ist ein sehr gutes Oxidationsmittel, ein grünes Oxidationsmittel, denn es wird danach wieder zu normalem Sauerstoff. Mhm. Also wunderbar. Das Problem dabei ist nur, dass dieser Singlet-Sauerstoff sehr schwer herstellbar ist. Und da kommen wir jetzt eben zur Durchflusssynthese. Mhm. Der wird nämlich normalerweise hergestellt, indem wir Sauerstoff nehmen aus einer Flasche. Dann nehmen wir Sauerstoff, dann können wir dazu einen Farbstoff geben. Dieser Farbstoff muss das Licht absorbieren, also eine photochemische Reaktion mit Licht. Die Energie des Lichtes wird über den Farbstoff auf den Sauerstoff übertragen und die Energie, die in das Molekül einfließt, dreht dann das Elektron um. Mhm. Also, das wollen wir machen. Mhm. Das kann man dann dazu einsetzen, dass man Sachen oxidiert. Zum Beispiel bei Riechstoffen gibt es da wunderschöne Anwendungen. Das Problem ist jetzt nur, wenn Sie das Glas hier nehmen, und das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Sie geben einen Farbstoff dabei und Sie beleuchten das Ganze, dann können Sie da drin Chemie machen. Das Dumme ist nur, dass das Licht die ersten 5 mm eintritt in der farbigen Lösung und danach ist absorbiert und da geht gar nichts mehr. Das heißt, wenn Sie jetzt in großen Mengen Sachen herstellen möchten, diesen Singlet-Sauerstoff.
In Tanks zum Beispiel.
In Tanks von 3000 Litern. Ja, dann haben Sie das Licht, das dringt wieder nur 5 mm ein und Sie müssen ungefähr 3 Jahre rühren, bis mal jedes Molekül Licht bekommen hat. Das ist ein Problem. Und da ich ein bisschen einfach gestrickt bin, haben wir gedacht, vielleicht könnten wir anstelle von einem Glas ein Rohr nehmen. Oder einen Schlauch, vielleicht sogar einen dünnen Schlauch. Vielleicht einen Schlauch, der nur 5 mm dick ist. Das heißt, dieser Schlauch wird zu jeder Zeit komplett von dem Licht durchleuchtet. Es muss nicht mehr rühren, es fließt alles durch. Und das Prinzip der Durchflusssynthese, das kennen Sie alle. Raffinerien auf der Welt arbeiten genau nach dem Prinzip. Und wir haben vor 12 Jahren begonnen am MIT, mit den ersten organischen Chemiker diese Durchflusssynthese zu machen. Nicht mehr in diesen größeren und größeren und größeren Tanks zu arbeiten, sondern zu sagen, wir wollen einfach Schläuche nehmen und Rohre nehmen und da drin Chemie machen. Mhm. Und damit haben wir jetzt eben die Grundlage für die Synthese. Wir haben gesagt, okay, wenn wir diese Umdrehen des Elektrons im Sauerstoff machen wollen, dann können wir es im großen Maßstab nur machen, indem wir das in einem Schlauch durchführen. Das haben wir auch getan. Der François Levesque hat das da umgesetzt. Es hat super funktioniert. Wir konnten auch so einen Riechstoff herstellen und da haben wir uns gesagt, können wir denn was Wichtiges machen? Und wir arbeiten seit 12 Jahren am Malaria-Impfstoff und haben gewusst, ja gut, Artemisinin ist ein Problem, da gibt es eben diese zwei Sauerstoffe im Endoperoxid, vielleicht können wir dieses Endoperoxid einführen. Und in der Tat, innerhalb von wenigen Monaten ist es dann gelungen, diese Apparatur so umzubauen, dass wir das mit dem Artemisinin machen können. Und zwar nicht nur die eine Reaktion, sondern auch die folgenden 3 Reaktionen, alles im gleichen Reaktor. Jetzt erzählen wir natürlich allen, dass das von Anfang an geplant war, aber es war so nie geplant, es ging um was viel Einfaches.
Gut, das macht natürlich das Verstehen etwas komplexer, aber ich wiederhole es nochmal, Sie haben erst Grundlagenarbeiten auch publiziert zur Durchflusssynthese und haben dann das Anwendungsgebiet, wie Sie gerade sagten, für ein etwas sinnvolleres Thema gesucht und dieses in dem Endoperoxid des Artemisinins gefunden. Und in diesem Endoperoxid, da findet auch diese Umwandlung des Sauerstoffs statt? Wird der sozusagen scharf gestellt, damit der reaktionsbereit ist?
Der Sauerstoff kommt da erst rein. Also ich kann es nicht zeigen an der Tafel hier, aber normalerweise haben wir 2 Kohlenstoffringe hier und wir müssen eine Brücke schlagen. Und diese Brücke besteht aus 2 Sauerstoffen. Und die beiden Sauerstoffe sind die beiden Sauerstoffe, die im Sauerstoff vorkommen, O2. Es sind aber jetzt 2 Bindungen da. Eine der beiden Bindungen brechen wir auf. Da haben wir 2 Elektronen auf beiden Seiten. Das eine Elektron kann einen Kohlenstoff angreifen, das andere einen anderen Kohlenstoff und damit können wir die Brücke aufbauen. Das Endoperoxid kommt also aus der Luft.
Gut, also damit wir das alles jetzt überhaupt perfekt verstehen, gucken wir uns mal diesen Mikroreaktor an und wollen mal eine Demonstration der Synthese erleben. Die Saalgäste, die nicht in Chemieprofilen sind, die müssen verzeihen, an mancher Stelle da bohre ich doch etwas tiefer nach, selbst wenn ich es nicht alles selbst verstehe. Aber für Sie hoffentlich haben sich jetzt einige Fragen geklärt.
Gut, der Aufbau.
Genau, was haben wir hier? Wo fängt es an? Wo hört es auf?
Da hört es auf, da fängt es an. Nein, also hier haben wir eine Flasche mit Sauerstoff vorgehalten. Wir haben hier vorgehalten ein Lösungsmittel, das ist Toluol. Und wir haben hier das Ausgangsmaterial, da ist Dehydroartemisin-Säure drin. Die Herrschaft in der ersten Reihe sehen, dass es leicht gelblich schimmert. Das war früher viel eindrücklicher noch bis vor ein paar Monaten. Da war das nämlich tief lila. Falls Sie sehen wollen, auf YouTube gibt es ein Video, da zeige ich das nochmal mit dem Farbstoff. Aber hier drin also Ausgangsmaterial, Farbstoff plus eine Säure. Das wurde alles hier zusammengegeben, es wurde früher noch gemischt. Hier
Was soll die Säure? Das sind immer die selbstverständlichen methodischen Sachen, die so nebenbei nur erwähnt werden. Also wir haben den Ausgangsstoff und noch eine Säure. Was soll die Säure dabei?
Also erster Schritt, das kommt am Schluss dann, das erkläre ich.
Okay, kommt dann. Ja? Aber ich merke mir die Frage.
Ich will nicht rauskommen. Ja. Gut, was jetzt passiert, diese Lösung wird hier durch diese Pumpe in einen kleinen Schlauch reingepumpt. Dieser Schlauch und ein zweiter Schlauch, das ist der Sauerstoff, das Gas. Die werden hier vereinigt, also von hier Ausgangsmaterial, von hier die Lösung. Die werden vereinigt und die fließen jetzt in diesen Schuhkarton hier. Dieser Schuhkarton hier ist nicht ganz so einfach, wie er ausschaut. Das ist der eigentliche Reaktor. Ich mache das jetzt mal auf hier. Was wir hier oben haben, ist eine LED-Leuchte mit einer ganz spezifischen Wellenlänge. Leuchtet auch schon ein bisschen, oder? Was wir jetzt hier, ich hoffe, ich zerstöre es nicht, aber sehr, sehr wertvoll gemacht. Sie sehen es da drin, Sie sehen auch gewisse Gase, die hier durchfließen. Diese Mischung aus Lösung und dem Sauerstoff. Hier fließt es also durch, die ganze Lösung. Diese wird beleuchtet. Der Farbstoff nimmt die Energie des Lichtes auf. Die Aluminiumfolie ist nur dazu da, damit eben möglichst viel des Lichtes zu dem Reaktor zugeführt wird. Und was jetzt hier passiert, hier wird das Elektron umgedreht. Der Sauerstoff beißt sich an den Kohlenstoffen fest und es gibt erstmal ein Peroxid. Dann geht es hier raus aus dem Reaktor. Es geht hier rein in so einen 12 Meter Schlauch und darin kommen jetzt eine Kaskade von Reaktionen zustande. Eine Kaskade von Reaktionen heißt eine Reaktion nach der anderen. Und dafür ist jetzt die Säure, die wir nicht vergessen sollten.
Ja, genau.
Das Peroxid wird jetzt protoniert. Also es gibt eine Übertragung von einem Wasserstoffatom. Und dadurch beginnt ein ganzer Zyklus von Reaktionen. Und am Schluss steht ein Molekül mit vier Ringen da. Und dieses Molekül verlässt den Reaktor am Schluss, wird hier aufgefangen. Und hier am Schluss haben wir Artemisinin drin. Ausbeute typischerweise von hier bis hier 65%. Und das ist ganz wichtig, denn als wir es zu Anfang gemacht haben, war das wesentlich weniger. Es war früher ein viel komplexerer Aufbau mit ganz anderen Lampen, alles viel komplexer. Es ist jetzt inzwischen nur noch eine Pumpe, sehr, sehr stark vereinfacht. Mhm. Und das ist deswegen wichtig. Wir möchten das jetzt nämlich nicht nur bei Ihnen hier vorzeigen und schöne Experimente machen, sondern mit diesem Reaktor möchten wir der ganzen Welt Artemisinin für einen billigen Preis verschaffen. Und da kommt es ganz stark darauf an, dass dieser Aufbau so einfach und so billig wie möglich ist. Das wird nicht in Deutschland gemacht, das wird wahrscheinlich in Afrika und in Südostasien gemacht. Und da ist wirklich jeder Pfennig wichtig und jeder Teil des Instruments, den wir rausnehmen können, macht einen riesen Unterschied.
Wie lange dauert diese ganze Passage hier durch den Mikroreaktor?
Wenn hier ein Molekül reingeht, dann kommt es dort nach 4,5 Minuten wieder raus.
Mhm. Das heißt, für die Umsetzung von, was sind das, 100 Milliliter braucht man dann wie lange?
Das kann ich ausrechnen, das machen meine Mitarbeiter. Gut. Also wir können am einem Tag ungefähr in dem Reaktor von der Größe, in der Größenordnung 100 bis 200 Gramm umsetzen. Wir haben jetzt gerade einen Reaktor konzipiert, der soll gebaut werden, der eine Tonne im Jahr produzieren kann, also ca. 33 Kilo, 35 Kilo am Tag. Der Reaktor hat eine LED, die LED-Größe ist limitierend hier. Diese LED ist relativ teuer. Wenn wir da so ein Set ungefähr von der Größe draufbauen, dann haben wir ungefähr einen Kosten für die LEDs von 22.000 Euro. Und in so einem Reaktor von der Größe könnte man eine Tonne machen. Nur zum Verständnis, eine Tonne des Materials ist irgendwo in der Größenordnung 1% des Weltbedarfs. Das heißt, wir könnten mit 100 dieser Reaktoren den kompletten Weltbedarf machen. Momentan müssen wir jetzt das Geld auftreiben, um diesen ersten Prototypen zu bauen. Wir haben gerade ein Angebot bekommen jetzt, das kostet 200.000 Euro, diesen ersten Reaktor zu bauen und alle weiteren Reaktoren sollen dann irgendwo 60.000 Euro kosten. Die Idee wäre dann, bei den Extraktoren in endemischen Gebieten diese Reaktoren vor Ort zu platzieren, damit die Leute in endemischen Gebieten größere Teile der Wertschöpfungskette vor Ort durchführen können.
Endemische Gebiete, das heißt also dort, wo die Malaria vorkommt, wo die Mücken als Träger des Parasiten leben. Haben das alle verstanden? Ein Einwurf, das ist ja mehr Verfahrenstechnik als Chemie.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Grundlegend ist hier die Chemie. Aber die Chemie muss dann mit Verfahrenstechnik umgesetzt werden. Wir haben bei uns prinzipiell keine Ingenieure gehabt, die arbeiten konnten. Dr. Kopetzky zum Beispiel hat sein Doktorat in Chemie gemacht in Potsdam und kam dann zu uns als Postdoc. Der hat sich die Sachen einfach selbst beigebracht und hat die Sachen zusammengebaut und hat sich die nötige Expertise geholt. Und das wird von allen meinen Mitarbeitern verlangt. Es ist völlig egal, aus welchem Bereich die kommen. Sie müssen mit anderen Leuten sprechen können und sie müssen die Probleme lösen. Was wir brauchen, sind Problemlöser. Die müssen eine gute Ausbildung haben in einem Gebiet, aber es ist eigentlich egal, ob es Biologie, Medizin, sonst was ist. Das heißt natürlich nicht, dass Medizin darauf ansetzt, dass sie jetzt Reaktoren bauen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass die Leute, die an diesen Sachen arbeiten, flexibel sind und denken können. Das heißt, am Ende des Tages für mich Leute finden zu können, die Probleme lösen können und die denken können, selbstständig. Das sind die Leute, die wir brauchen.
Gut, wir gehen mal wieder aufs Podium. Da gibt es immer so methodische, verfahrenstechnische Anordnung. Da nehmen wir noch die Säure hier, den Sensitizer, von dem habe ich noch gelesen. Noch so ein Zaubermittelchen, was die ganze Sache überhaupt lichtempfindlich macht dort. Also lauter methodische Tricks und Kniffe. Welche Rolle spielt diese Erfahrung bei so etwas? Es wird ja oft in den wissenschaftlichen Publikationen wird über das Prinzip gesprochen und alles hört sich ziemlich einfach an. Artemisinsäure, Licht und am Ende kommt Artemisin raus. Aber Sie haben ja sehr viel spezielles Wissen auch dabei.
Das wird sich alles angeeignet. Also wie gesagt, wir kamen ja von der Durchflusssynthese her und der François Levesque hat sich dann einige Wochen damit beschäftigt, was vorher gemacht wurde. Man liest Literatur, beginnt sich mit dazu Gedanken zu machen und eigene Ideen zu entwickeln. Ich war da auch relativ stark involviert, weil es ein neues und wichtiges Projekt für uns war. Man hat sich angelesen und mit Leuten gesprochen. Und ja, dann, wenn man Glück hat und einigermaßen gut ist, dann kann man auch mal schnell Fortschritte machen. In diesem Fall haben wir auch großes Glück gehabt,
muss ich sagen. Viel Versuch und Irrtum dabei.
Ganz viel, ganz viel. Ich meine, das ist ganz klar. Ich denke,
diese Lösungsmittel, bis da mal das Richtige gefunden war.
Also die Leute, die bei uns arbeiten, arbeiten sehr, sehr hart. Und ich muss dazu sagen, das ist wichtig, das mal hier anzusprechen.
Habe ich mir doch gedacht. Irgendwo ist der Haken.
Ja. Von nichts kommt nichts. Also typische Arbeitsweisen. Ich denke, es ist nicht unüblich, dass Leute auch bei uns mal 12 Stunden arbeiten. Und es ist auch nicht nur 5, sondern 6 Tage in der Woche. Und in dem Fall hat es gut geklappt. Es gibt auch Dinge, wo die Sachen nicht klappen. Und ich denke, das ist manchmal ein Missverständnis, dass Leute denken, die Sachen, die kommen über Nacht und die sind einfach. Die Sachen sind nicht einfach, die kommen nicht über Nacht. Und auch die besten Leute müssen hart dran arbeiten. Und ich denke, das ist auch das, was viele Leute eben manchmal ein bisschen abschreckt davon. Das heißt auch nicht, dass das dann lebenlang immer so weitergeht in der Art und Weise. Aber in der akademischen Forschung, es ist ja auch begeisternd, wenn man als Mitarbeiter sieht, dass man hier mit seinen eigenen Händen was völlig Neues kreieren kann und dass am Schluss bei dieser Arbeit Sachen rauskommen. Es gibt viele Berufe, wo man es vielleicht nicht sieht. Bei uns sieht man auch ganz klar die Arbeit, die reingeht und das, was hinten dabei rauskommt.
Akademische Forschung im Vergleich zur Industrieforschung, Sie sind ja auch einigermaßen stolz darauf, wenn Sie sich vergleichen mit Sanofi Aventis, haben Sie mir am Telefon gesagt, die haben ein Budget von 43 Millionen Euro eingesetzt aus der Bill und Melinda Gates Stiftung, um diese Säure zu erzeugen. Und bei Ihnen war es ein Postdoc mit weniger als 100.000 Euro.
Ja, es war ein Kniff, muss ich sagen, bei uns. Es war natürlich so, dass wir einen guten Kniff dafür hatten, das zu machen. Es war vielleicht innovativer in dem Fall. Das heißt aber nicht, dass die Leute in der Industrie das schlechter machen deshalb. In dem speziellen Fall haben wir vielleicht etwas, ja, würde ich sagen, sich mehr Gedanken machen können, wie man das Ganze angeht. Aber die haben natürlich auch Zeitdruck. Die mussten bestimmte Mengen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugen.
Hätten die mit Schuhkartons gearbeitet?
Ich denke, hätten wir vielleicht für verrückt erklärt. Ja. Das ist der Vorteil bei uns Max-Planck-Institut. Wir wissen, dass wir verrückt sind. Das heißt, wir müssen uns im Ruf erstmal keine Gedanken mehr machen. Und deswegen können wir solche Sachen probieren. Und das ist natürlich auch ganz klar. Ich denke, die Struktur in der Akademie, die Freiheit, die wir haben, die ist ja auch dafür da, dass wir eben diese neuen Methoden entwickeln. Und ich denke, für uns ist natürlich die Herausforderung zu zeigen, dass das nicht nur im Institut interessant ist, sondern dass irgendwann die Industrie das auch anwendet und die Durchflusschemie, nicht in dem Fall jetzt, aber in anderen Fällen, wird inzwischen in der pharmazeutischen Industrie angewendet. Und das ist für uns im Endeffekt das wirklich Gute, denn es hilft mir nichts, wenn ich viele Tonnen Papier produziere mit vielen Artikeln, die am Schluss kein Mensch liest und am Schluss irgendwo in der Schublade verschwinden. Ich denke, das Geld muss so eingesetzt sein, am Schluss irgendwo mal als Praxis rauskommt.
Meine Damen und Herren, das Bild hinter uns, das rührt Sie vielleicht an. Das ist ein Kind, das eine Therapie überstanden hat mit Artemisinin. Und die Frage von Leuk, 17 Jahre, vom Gymnasium Grotmoor: Wie wirkt Artemisinin? Sie haben vorhin ja schon den Zyklus des Erregers, Sie haben das schon angesprochen, der Weg aus dem Speichelsekret der Mücke über die Leber in die Erythrozyten hier unten. Da spielt sich nun das ab, wo das Artemisinin so reaktionsbereit wie es ist mit seiner Endoperoxidgruppe, da greift es nun an. Was passiert da in dem Blutkörperchen?
Es greift in den Stoffwechsel des Parasiten ein und lustigerweise weiß man bis heute nicht ganz genau, wie das Artemisinin eigentlich wirkt. Man weiß, dass irgendwo mit Eisen was tut, aber wie das genau passiert, ist bis heute nicht bekannt. Was aber wichtig ist, das Artemisinin, und deswegen ist es wichtig bei den kleinen Kindern, das wirkt extrem schnell. Gute Kollegen hier am Paranocht-Institut und hier an der Uni Hamburg, der Kollege Kramer, der das dort leitet, der hat mir erzählt, es wurde ein Patient eingeliefert, kam aus Afrika zurück vom Urlaub, war am Abend in schlechtester Verfassung, konnte nicht mehr schlucken, war bewusstlos bereits, zerebrale Malaria. Und in diesem Fall wird nicht Artemisinin eingesetzt, sondern eine andere Form davon, die ganz leicht verändert wurde, eine Stufe mehr, die wird injiziert. Und er sagt, am nächsten Morgen saß der Patientin an der Bettkante, war ansprechbar und alles schien bestens. Das heißt, das Artemisinin wirkt wahnsinnig schnell und gerade diese injizierbaren Formen sind für die kleinen Kinder in Afrika sehr, sehr wichtig. Und da komme ich zum Problem. Das Problem ist, dass es heutzutage viel zu wenig Artemisinin gibt. Und Artemisinin ist viel, viel zu teuer, weil eben der Markt so unglaublich schlecht aussieht. Und das heißt, dass viele Resistenzen dadurch gefördert werden, dass eben zu wenig Artemisinin eingesetzt wird.
Da greift genau die Frage einer Schülerin, Marlene vom Gymnasium Wentorf, schreibt, Sie haben einen Weg für die günstige Artemisinin-Synthese gefunden. Welche Firma geht Ihnen denn nun? Wie und wann werden nun die Medikamente entstehen?
Das ist eine sehr geladene Frage. Als wir das rausgebracht haben, gab es eine große Pressekonferenz, wurde weltweit über 800 Artikel wurden darüber geschrieben, es kam im Fernsehen und es gab ganz viele Leute, die zu uns kamen und das praktizieren wollten und das Projekt mitnehmen wollten. Und ich dachte immer, wir geben das eigentlich weg, wir möchten jedem die Möglichkeit geben, dieses Patent zu praktizieren, wir haben es auch patentiert, aber wir haben gesagt, wir geben es kostenlos weg, ihr könnt es alles selbst machen. Und dann ist es aufgefallen, dass mit diesem Medikament Artemisinin sehr viel Geld verdient wird. Die Leute, die diese Pflanzen anbauen, verdienen weniger, aber die Leute, die es extrahieren, verdienen sehr gutes Geld. Und die, die weiter verpacken und verarbeiten, verdienen noch mehr Geld.
Es gibt ja ein Artemisinin-basiertes Medikament hier im deutschen Markt. Sicherlich viele. Riamed wollte ich ansprechen. Ich habe mal im Internet geguckt, was man da so in so einer Internetapotheke für bezahlen kann. 41 Euro, 45 Euro, 46 Euro für 24 Stück sind 1,75 rund pro Tablette.
Ja, das sollten wir jetzt vielleicht nochmal in Zusammenhang stellen mit den Ausgaben pro Person pro Jahr in dem Sub-Saharan Afrika, also Afrika unterhalb der Sahara, da gehen wir davon aus, dass ca. 1 US-Dollar 50 pro Person und Jahr ausgegeben werden. Das heißt, diese eine Person kann im einen Jahr dann genau eine Tablette kaufen. Ist natürlich etwas wenig. Das heißt, wir müssen für eine Reihe, also ein Treatment, eine Behandlung, sind 6 Tabletten. Da sollten wir in einem Bereich sein, der sollte idealerweise bei ca. 50 Cent sein. Das wäre noch möglich in Afrika, das zu machen. Momentan ist man Faktor 10 drüber. Es wird so gemacht, dass die großen Stiftungen, Gates Foundation, Clinton Foundation, diese Medikamente aufkaufen und zum Zehntel von dem Preis verkaufen. Es besteht momentan kein richtiger Markt und 40% der Medikamente, die in Afrika eingesetzt werden, sind gefälscht. Was wahnsinnig problematisch ist, denn zum einen sind sie dann nicht wirksam, wenn überhaupt nichts drin ist, das heißt, die Leute können sterben. Oder wenn nur zu wenig Artemisinin drin ist, dann kann es sein, dass eben Resistenzen schneller einsetzen. Und da muss unbedingt angegriffen werden.
Sie selber sind, haben Sie mir nicht gesagt, Sie sind auch auf eine indische Firma selber zugegangen, um das
zu bewirken? Da ging es um Impfstoff. Also beim Wirkstoff, das läuft jetzt anders. Wir haben für den Wirkstoff eine Firma gegründet. Der Chief Scientific Officer, der Dr. Kopetzky, der das bei uns entwickelt hat.
Der was ist der Dr. Kopetzky?
Chief Scientific Officer.
Okay.
Der, wie heißt das? Ja. Geschäftsführer Forschung. Ja. Für eine Firma mit 2 Leuten ist das ja schon ein toller Job, ne?
Okay.
Diese Firma ist vor 2 Wochen entstanden. Und da geht es darum, das Patent eben umzusetzen in Instrumente und diese Instrumente dann vor Ort einzusetzen. Wir arbeiten damit mit einem bestimmten Land, gehen davon aus, dass man hier das recht erfolgreich machen kann.
Auf einer MPI-Website ist zu lesen, es gehört eine Portion Mut dazu, was Sie gemacht haben, denn die Chemiker verließen die Wege, die die Industrie bei der Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen bislang nimmt. Nun fragt Sabine Fernau, wieso Mut? Ist es nicht die Aufgabe der forschenden Institute, wegweisend in der Herstellung von neuen Arzneimitteln zu sein?
Genau.
Gut. Okay.
Nein, also, ich denke jetzt, ohne die kurze Antwort zu geben, ich denke, wir müssen als akademische Forscher schon überlegen, wie können wir wirklich neue Wege beschreiten. Ansonsten ist es rein eine Anwendungsforschung. Ich denke, es gibt wichtige anwendungsbezogene Forschung, es gibt wichtige Grundlagenforschung, aber es gibt diese verschiedenen Quadranten der Forschung. Da gibt es einen, der ist wichtig für die Anwendung und wichtig in der Innovation. Und in dem Quadranten möchten wir uns idealerweise bewegen und nicht in dem Quadranten, wo wenig Anwendung und wenig Grundlage ist. Deswegen ist das Wichtigste, was ich vielleicht an die Schüler hier rüberbringen möchte, nicht so stark, was am Schluss rauskommt, sondern das Wichtigste ist die Frage, die man sich stellt. Ich denke, wenn man sich ein Forschungsprojekt aussucht, sollte man immer ein Projekt aussuchen, das wichtig ist. Wichtig für einen selber ist natürlich eine Sache, aber ich denke, man sollte schwere, wichtige Probleme angehen. Wenn Sie ein einfaches, unwichtiges Projekt nehmen, ist es völlig egal, ob Sie es lösen oder nicht. Bei einem wichtigen Projekt, wenn Sie es nicht lösen können, haben Sie zumindest versucht und Sie haben vielleicht einen Erkenntnisgewinn gehabt. Aber wenn Sie es dann lösen können, umso besser. Deswegen ist die Problemstellung das Allerwichtigste. Und ich denke, dass Wissenschaftler wie ich danach bewertet werden sollten, an welchen Problemen wir arbeiten und dann sekundär daran, ob wir diese Probleme auch lösen.
Das muss man mal eine Weile wirken lassen. Finde ich sehr bedenkenswert, was Sie gesagt haben. Ich muss leider den Bogen noch mal zu einem anderen Stichwort schlagen, das Sie gerade haben fallen lassen, das der Resistenz. Wie ernsthaft ist das? Sie haben es mal kurz gesagt, auch gegenüber Artemisinin keimt nun die Resistenz wieder auf in Ländern wie Myanmar oder Burma, in Vietnam, in Thailand, in Kambodscha. Der Schüler Malte Henk aus Volksdorf fragt, kommen Sie mit Ihrer Entdeckung bereits zu spät?
Nein, auf keinen Fall. Da gab es viele Bedenken dazu. Momentan ist Artemisinin der wichtigste Wirkstoff. Der Wirkstoff am besten funktioniert. Wir brauchen schon die nächste Generation an Wirkstoffen. Ich muss auch dazu sagen, wir arbeiten jetzt an solchen Wirkstoffen. Nicht nur wir, auch viele andere Leute. Aber Artemisinin, denke ich, hat noch circa 10 Jahre. In den 10 Jahren wird es noch weitestgehend funktionieren. Es wird noch besser funktionieren, wenn wir mehr Zugang dazu haben und genug davon verwenden. Dann wird die Resistenz später einsetzen. Aber ich denke, wir sind auf gar keinen Fall zu spät dran. Und es ist ganz wichtig, dass diese technischen Sachen, die wir im Labor gemacht haben, jetzt umgesetzt werden. Jedes Jahr, das wir verlieren, ist ein Jahr weniger, wo das Medikament eingesetzt werden kann. Und wenn wir überlegen, dass 1 Million Menschen plus minus jedes Jahr sterben, dass gleichzeitig die Möglichkeit besteht, diese Sachen zu machen, dann ist es die Aufgabe, denke ich, das so bald wie möglich zu bringen und damit auch so viele möglich Menschen zu retten. Mhm. Und es geht übrigens Vietnam, und das ist vielleicht ganz interessant im Zusammenhang mit dem ersten einleitenden Kommentar, Vietnam hat im letzten Jahr nur noch 22 Malaria-Tote gehabt. Die haben es geschafft, die Malaria so gut wie auszurotten. Die größten Probleme für Vietnam ist, dass Infizierte aus den anderen, aus den Nachbarländern kommen, aus Kambodscha zum Beispiel. Und Vietnam hat jetzt begonnen, diese Nachbarländer mit Artemisinin zu versorgen, um zu versuchen, da auch die Vorkommen der Malaria einzudämmen. Es ist schaffbar, die beginnen jetzt damit, nach Afrika zu exportieren, denn die konnten es zu Hause lösen, ihre Probleme. Und Vietnam ist bestimmt noch kein reiches Land, aber man hat da systematisch gearbeitet. Es gibt auch viel einfache Dinge. Man kann zum Beispiel die Wasserstellen ausleeren. Irgendwo Wasser, das noch steht, wird systematisch weggemacht. Und der Einsatz von Bettnetzen, die Antimoskitochemikalien imprägniert wurden, ist auch extrem effektiv. Und um Malaria zu bekämpfen, meine Achtung, brauchen wir erstmal Prävention in Form von Netzen, in Form von Kontrolle und dann die Medikation. Aber irgendwann braucht man Impfstoff.
Ja, der Impfstoff, meine Damen und Herren, ich hatte Ihnen und ich hatte auch Ihnen, Herr Professor Seeberger, versprochen, dass wir diesen Teil auch noch berühren. Aber ich denke mal, ich spare mal die Fragen, die dahin führen, auf. Sie haben ja auch mit dem Preis der Körperstiftung zu tun. Sie haben das Preisgeld auch für diese Impfstoffentwicklung verwendet und verwenden es weiterhin dafür. Darum geht's. Und das ist Ihnen gelungen, diese Synthesemaschine, diesen Automaten zu entwickeln. Dafür haben Sie das Preisgeld erhalten und setzen es nun ein, tatsächlich zur Entwicklung eines Impfstoffs, nicht nur gegen Malaria, verschiedener Impfstoffe, aber unter anderem die Malaria. Sie haben es, soweit ich weiß, auch schon in vorklinischen Studien getestet, was Sie da entwickelt haben, also an Mäusen. Demnächst an Menschen oder schon an Menschen. Wie ist jetzt die Entwicklung? Wann ist der Impfstoff da?
Verschiedene Impfstoffe sind in verschiedenen Stadien. Und der frustrierendste Impfstoff war der Malaria-Impfstoff. 2007 den Körperpreis bekommen. Wir hatten sehr gute Experimente 2008 mit einer großen amerikanischen Firma. Wir haben einen Impfstoff, den viele von Ihnen jetzt bekommen, genommen, haben den Zucker herausgelassen, den isolierten Zucker, und haben uns den synthetischen Malaria-Zucker reingebaut, haben den in Tiere eingebracht Und die Tiere waren zu 100% geschützt. Super Resultat. Dann kamen die Leute im Management der großen Firma und haben gesagt, das ist ja toll. Wenn das wirklich so gut funktioniert, dann müssen wir das ja alles bezahlen. Das hört auf. Und außerdem dürft ihr nichts publizieren. Wenn ihr das publiziert, dann wird es bekannt, dann müssen wir es trotzdem machen. Schluss damit. Dann haben wir angefangen umzuschauen, hat einige Zeit gedauert. Und letztes Jahr hatte ich einen deutschen Milliardär, der ist nicht weiter bekannt, der hat sein ganzes Geld in Afrika gemacht, der hat gesagt, ich möchte was zurückgeben nach Afrika. Herr Seeberg, ich möchte Ihnen 15 Millionen geben, wenn wir diesen Impfstoff entwickeln. Haben ein halbes Jahr verhandelt, der hat alles genau durchsucht und durchleuchtet bei uns. Das ist alles toll gewesen. 3 Tage, bevor es unterschrieben werden sollte, ich war in Australien unterwegs, bekam einen Anruf ganz spät nachts im Hotel und da war der Adjutant des Mannes drin und am Telefon und hat gesagt, Herr Seeberger, wir machen es nicht. Und zwar kam ein Artikel raus und es gibt jetzt einen Impfstoff von der Gates Foundation mit 400 Millionen gesponsert, RTSS, und das Problem ist gelöst. Ich war gerade gestern beim World Health Summit in Berlin, Weltgesundheitsforum, und da haben Mitarbeiter der WHO gesagt, Herr Seeberger, wir wussten das natürlich schon lange, der Impfstoff wirkt in 35% der Fälle, der wird niemals eingesetzt werden, aber er hat den Milliardär dazu bewogen, das Geld zurückzuziehen, weil die Öffentlichkeit natürlich denkt, das ist ein gelöstes Problem. Es ist am Ende kein wissenschaftliches Problem, es ist kein medizinisches Problem, es ist ein finanzielles Problem und es ist ein Problem, wie man solche Sachen voranbringt. Das hat viele gesellschaftliche Auswirkungen, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir als Gesellschaft Impfstoffe voranbringen wollen, denn mit vielen Impfstoffen kann kein Geld verdient werden. Ich kann das Gegenbeispiel bringen, wir arbeiten an Meningokokken-Impfstoffen, das sind Märkte im Bereich von 1 bis 4 Milliarden pro Jahr. Da ist es immer viel einfacher, Geld zu kriegen. Da sind viele Firmen da, die das vorantreiben wollen. Darüber brauchen wir nicht lamentieren. Das sind einfach Tatsachen. Wissenschaftlich schaut es toll aus. Durch die Körperstiftung konnten wir jetzt viele der Sachen machen, die wir vorher nicht machen konnten. Wir waren vorher nur Chemiker. Wir haben jetzt Biologen, Mediziner, Parasitologen bei uns im Institut. Und wir können ganz breites Spektrum abdecken. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr mit den ersten Impfstoffen in Menschen gehen können. Der Malaria-Impfstoff wird wahrscheinlich in Indien getestet. Mhm. Wir arbeiten mit einer indischen Firma. Ich finde es einfach schade, dass Sachen, die in Deutschland oder Schweiz entwickelt wurden, am Schluss nach Asien gehen. Aber ich gehe lieber nach Asien und mach's, als hier zu bleiben und es nicht zu tun.
Also eins müssen Sie mir zum Schluss noch erklären. Ich verstehe es nicht. Sie finden mit Ihren Syntheseverfahren, mit Ihren Syntheseautomaten Wege, ein Therapeutikum, Artemisinin, billig herzustellen oder auch einen Impfstoff billig zu testen. Warum lockt das nicht geradezu Firmen, Multis, Pharma-Riesen an? Das Patent ist frei, also warum nutzen die das nicht, um dann ihren Profit sogar noch damit zu machen?
Bis zum Profit ist natürlich sind es schon ein paar Jahre. Wenn Sie heute überlegen, dass ein Medikament oder ein Impfstoff, das ist ungefähr gleich, ca. 500 Millionen Euro kostet in der Entwicklung. Das ist ein riesiges Risiko, das von den Pharmafirmen eingegangen wird. Aber was wir leider Gottes in Deutschland und ich denke in der westlichen Welt insgesamt sehen, ist, dass unsere Pharmafirmen vom Aussterben bedroht sind. Deutschland war früher die Apotheke der Welt, das sind wir nicht mehr. Viele der Jobs sind bereits weg, die sind nach Asien verschwunden. Dort wird nicht immer nur innovative Forschung gemacht, aber wir sehen es immer stärker, dass unsere Kontakte auch mehr nach Asien gehen, dass dort auch aggressiver an solchen Sachen geforscht wird.
Ich muss noch mal zwischenhaken. 500 Millionen und nun gibt es ein Verfahren, das kann mir aber vielleicht ein paar Millionen von diesen 500 Millionen einsparen. Warum greife ich nicht darauf zu? Warum nehme ich das nicht? Warum müssen Sie nach Indien gehen und dort Partner suchen, damit die das...
Also ich kenne die Vorstände aller dieser Firmen, haben wir ja auch gesprochen. Ich bin erst 45, das ist relativ, ne, für die Nicht-Erwachsenen ist das uralt. Aber Sie müssen ganz klar sehen, normalerweise dauert es eben sehr lange, bis ein Professor zum Punkt kommt. Das andere, was wir sehen, als Max-Planck-Forscher gelten wir automatisch als Leute, die einfach im Elfenbeinturm vielleicht vor sich hinforschen und so ein relativ junger Professor, der jetzt da kommt, ja, der hat was Neues erfunden, lass den erstmal machen, der stößt sich Hanna schon noch ab und dann wird er sehen, dass es alles ganz schwierig ist. Ich muss sagen, was ich toll fand, war in den USA, wo lange wir waren, da ist nicht alles besser als hier, überhaupt nicht, aber diese Umsetzungswille zu sagen, wir versuchen was auszugründen, was zu schaffen, vieles geht am Schluss verloren, aber einiges überlebt und ich muss sagen, das würde ich mir auch in Deutschland noch stärker wünschen, das, was wir bei uns im Department versuchen zu schaffen und unser Ziel ist jetzt, aus dem Department selber, aus dem Umfeld heraus, neue Firmen zu gründen. 2 gibt es bereits. Es wird eine Impfstofffirma geben, da sind wir dabei, Investoren zu sprechen. Denn wenn die großen Firmen nicht wollen, werden kleine Firmen gegründet. Und diese kleinen Firmen werden irgendwann für viel mehr Geld von großen Firmen aufgekauft. Und das ist auch eine Methode voranzugehen.
Tja, meine Damen und Herren, damit schließt sich ein Kreis. Sie haben gerade gesagt, Professoren können nicht zum Punkt kommen, sei das Vorurteil. Das können sie sehr wohl. Das haben wir heute erlebt. Vielen Dank für Ihre plastischen Darstellungen und Ihre tolle Forschungsarbeit.
Dankeschön.
Der Chefredakteur der Fachzeitschrift Geo, Martin Meister, befragte den Chemiker Peter Seeberger nach seiner Arbeit. Ort des Geschehens war die Körber-Stiftung in Hamburg am 22. Oktober 2012. Der Titel der Veranstaltung: Forscherfragen, gesunde Chemie.
D-Radio Wissen. Hörsaal.